Umdenken, der Podcast der Universität Münster.
Was glauben Sie, was sind die häufigsten Volkskrankheiten in Deutschland? Sie tippen auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Richtig. Sie stehen auf Platz 1. Krebs? Ebenfalls korrekt. Wie im Übrigen auch Diabetes und psychische Erkrankungen zu den sogenannten Volkskrankheiten zählen. Was noch fehlt? Rückenschmerzen. Experten schätzen, dass immerhin bis zu 85% aller Deutschen im Laufe ihres Lebens von solchen Beschwerden betroffen sind. Etwa jeder vierte Bundesbürger sucht jährlich wegen Rückenschmerzen einen Arzt auf. Ich möchte Ihnen zwei weitere Aspekte zu Rückenschmerzen nennen. Neben Kopfschmerzen zählen sie zu den häufigsten Schmerzproblemen und sie verursachen in erheblichem Umfang medizinische, soziale und damit gesamtgesellschaftliche Kosten. Wir wollen uns also heute einem vielschichtigen Phänomen widmen. Dafür gibt es übrigens einen passenden Anlass. Der 15. März ist der Tag der Rückengesundheit. Und damit willkommen zum Umdenken, zu einer neuen Podcast-Folge der Universität Münster. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere unter Ihnen jetzt von meinem heutigen Gast etwas überrascht sein wird. Denn es handelt sich nicht um einen Mediziner, einen Orthopäden beispielsweise oder einen Chirurgen, wie Sie es jetzt möglicherweise erwartet haben. Ich freue mich stattdessen über den Besuch eines Experten aus dem Institut für Sportwissenschaft der Universität Münster. Aber konkret, wer ist mein Gast? Professor Dr. Heiko Wagner hat von 1985 bis 95 Sport und Physik an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main studiert. Im Jahr 2000 hat er an der dortigen Physikalischen Fakultät promoviert. 4 Jahre später an der Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften der Friedrich-Schiller-Universität in Jena habilitiert. Dort hat er auch lange als wissenschaftlicher Assistent in der Bewegungswissenschaft gearbeitet. Im März 2006 nahm er schließlich den Ruf der Universität Münster als Professor für Bewegungswissenschaft an. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen Selbststabilität, motorische Kontrolle sowie, und jetzt wird es für das heutige Gespräch besonders interessant, der chronisch unspezifische Rückenschmerz. Ich freue mich sehr, dass Sie sich für uns heute und für diesen Podcast Zeit nehmen. Willkommen, Herr Wagner.
Ja, vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Ich bin sehr froh.
Herr Wagner, fangen wir mit diesem Begriff, den ich gerade schon genannt habe, mal an. Den Begriff chronisch, den kann ich mir als Laie noch halbwegs schnell erklären. Aber was verstehen Sie unter einem unspezifischen Rückenschmerz? Und wenn ich das noch ergänzen darf, dann muss es ja wohl offensichtlich auch einen spezifischen Rückenschmerz geben. Also vielleicht können Sie uns dieses Geflecht mal kurz auseinanderdröseln. Chronisch, unspezifisch, spezifischer Rückenschmerz.
Ja, also fangen wir vielleicht erstmal an mit dem spezifischen Rückenschmerz oder mit spezifischen Schmerzen. Das ist die Situation, wenn ich mir irgendwo in den Finger schneide oder so, dann kann ich sehr genau sagen, dort tut's mir weh und das ist am Finger und ich weiß die Lokalisierung und kann das sehr genau spezifizieren. Bei Rückenschmerzen ist das auch teilweise möglich, dass man sagen kann, okay, mir tut es im unteren Rücken links weh und es strahlt vielleicht in das Bein aus oder so etwas. Und dann nennen wir das den spezifischen Rückenschmerz. Dann kann man eine spezifische Lokalisierung des Ortes kennzeichnen. Unspezifisch ist, dass viele Patientinnen sagen, mir tut es im Rücken weh und kann aber gar nicht genau sagen, wo. Ist es irgendwie irgendwo unten oder oben? Genau. Und das heißt, da wird das etwas unspezifischer und auch wann das weh tut, wird nicht so ganz klar. Es ist irgendwie immer da, ein dauerhafter, unspezifischer Schmerz. Ja, und das wird dann eben unspezifisch genannt.
Also das ist vor allem eine Frage, dass man es nicht so genau lokalisieren kann, nicht genau weiß, wo der Schmerzherd vielleicht sitzt.
Ja, und auch im Bereich der Diagnostik von Ärzten, die dann gar nicht, also wenn dann bei einem spezifischen Schmerzen, dann kann man sagen, okay, wir haben vielleicht eine Entzündung in einem Facettgelenk oder so etwas. Aber bei einem unspezifischen Schmerz kann es auch psychische oder soziale oder Depressivität als Ursache haben. Das ist also dann nicht so spezifisch und dann wird das gerne unspezifischer Rückenschmerz genannt.
Kommen wir nochmal zum Begriff chronisch. Da verstehe ich jetzt als Laie drunter so etwas wie dauerhaft. Aber wann sprechen Experten von chronisch? Ab einer Woche, ab 2 Wochen, wo ich diesen Schmerz habe? Also ist das immer eine bestimmte zeitliche Distanz definiert oder wie definieren Sie chronisch?
Ja, also das wird auch in Papern teilweise unterschiedlich gemacht, wie wenn die chronische Patientengruppe eingeordnet wird. Aber typischerweise, so kann man sagen, es ist ungefähr ein halbes Jahr. Manche sagen nach 3 Monaten, manche sagen nach 6 Monaten. Aber das ist so ungefähr die Größenordnung, 6 Monate. Und wie Sie vorhin schon gesagt hatten, man kann davon ausgehen, dass ungefähr so eine 80-20-Regel, so 80% von uns werden im Laufe ihres Lebens mal einen Rückenschmerz erleben, einen akuten Rückenschmerz, und der geht dann aber auch nach 14 Tagen weg, ohne dass man da großartig sich drum kümmert. Auf der anderen Seite 20% wiederum dieser Akutfälle, die haben die Prävalenz oder die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann chronifizieren.
Und dass das ein schlechter und unangenehmer Dauerzustand wird. Sie haben gerade einen Begriff noch eingeworfen, den ich auch kurz nochmal aufgreifen würde, nämlich akuter Rückenschmerz. Dabei denken jetzt vielleicht auch viele, die uns zuhören, an den sogenannten Hexenschuss. Ist das ein Synonym? Ist das identisch oder ist ein Hexenschuss noch was anderes?
Ich denke, ein Hexenschuss ist ein Teil eines akuten Rückenschmerzes. Und man kann, also ein Hexenschuss wird ja auch gerne gesagt, dass man sich bewegt und dann zieht es einen plötzlich in den Rücken hinein oder so etwas. Und die Ursache dafür kann vielschichtig sein, wird dann gerne auch Hexenschuss genannt. Also vielleicht kann man es auch synonym verwenden, wenn man möchte, ja.
Gehen wir zunächst vielleicht noch einen Schritt zurück. Was sind überhaupt Schmerzen, habe ich mich gefragt, als ich mich auf diesen Podcast vorbereitet habe. Bei Wikipedia dazu habe ich gelesen, dass es sich um eine sogenannte komplexe Sinneswahrnehmung handelt und deren Funktion ist, ein Alarmsignal auszusenden. Das wiederum, habe ich gedacht, klingt so, als ob es auch gute Schmerzen gibt, die mich vor irgendetwas Schlimmerem bewahren und sagen, stopp, mach mal halblang, deinem Rücken geht's nicht gut, leg dich vielleicht lieber hin. Wie definieren Sie Schmerzen und gibt es auch tatsächlich gute Schmerzen?
Es gibt die International Association for the Study of Pain und die haben 1979 zum ersten Mal und jetzt auch nochmal in einer revidierten Version eine Definition von Schmerz herausgegeben und die mag ich mal kurz vorlesen. Schmerz ist eine unangenehme sensorische und emotionale Erfahrung, die mit tatsächlichen oder potenziellen Gewebeschädigungen verbunden ist oder die mit ihr verbunden werden. Das ist eine ziemlich überraschend lange Definition, finde ich, weil jeder und jede Person hat eigentlich das Gefühl zu wissen, was Schmerz ist und man muss es gar nicht definieren, weil es ist natürlich eine Wahrnehmung, die einen, ja, teilweise aus dem kompletten Leben wirft. Also das dann zu sagen, ich muss das jetzt definieren, ist ein bisschen schwierig. Aber diese komplexe Definition von dem Thema ist ein Zeichen dafür, dass das nicht eine 1:1 Abbildung ist. Also eine Schmerzerfahrung muss nicht immer mit einem Knochenbruch oder mit einem, ich schneide mit einem Messer in irgendeine Haut, also ich mache eine wirkliche Gewebeschädigung und dann sind sogenannte Nozizeptoren da, die dann feuern, das sind Sensoren im Körper, die wenn die feuern, dann wird das meist auch mit Schmerz in Verbindung gebracht. Und dann, das ist jetzt schon der Teil, der hier in dieser Definition auch klar wird, die Wahrnehmung von Schmerzen, die passiert im Gehirn. Die passiert nicht an dem Sensor sozusagen, also an dem Nozizeptor in der Haut oder so etwas, sondern das ist eine Wahrnehmung, die ich als Mensch für mich wahrnehme. Und das ist natürlich einmal bei solchen Gewebeschädigungen der Fall, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an Liebeskummer denke, der auch sehr schmerzhaft sein kann und auch wirklich als Schmerz wahrgenommen wird, aber es ist natürlich keine Gewebeschädigung da, sondern es wird beschrieben, als wäre es eine Gewebeschädigung. Mir zerreißt es das Herz oder ähnliches. Das heißt also, selbst diese Wahrnehmung von Schmerz ist in dieser Definition mit enthalten. Also das zeigt, wie vielschichtig dieses Thema Schmerz ist.
Daraus ergibt sich für mich zumindest die These, da würde mich Ihre Meinung zu interessieren, Herr Wagner, dass jeder wahrscheinlich dann Schmerz anders wahrnimmt und auch definiert, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, sondern wahrnimmt. Also es mag den einen oder anderen geben, der sagt, ach, das zwickt ein bisschen, ich gehe jetzt trotzdem zur Arbeit oder zum Tennis oder zu was auch immer. Während andere sagen, nee, also das wird mich sofort aus der Bahn werfen, ich muss mich sofort hinlegen. Woran liegt das, dass wir individuell auch Schmerz wahrnehmen, jeder irgendwie anders ist?
Das ist auch wirklich eine interessante Frage und auch eine vielschichtige Situation. Also wir haben bei der Wahrnehmung des Schmerzes spricht man einmal von dem Bereich der sensorisch-diskriminativen Wahrnehmung. Das heißt, ich kann sagen, das tut mir in meinem linken Zeigefinger weh und das ist ein pochender Schmerz oder der ist pulsierend oder der ist immer da. Das heißt, das ist die reine deskriptive, sensorische, deskriptive Teil der Schmerzwahrnehmung. Und dazu gibt es auch einen sensomotorischen Kortex im Gehirn. Und wenn ich diese Wahrnehmung habe, kann man das auch im Gehirn nachweisen. Auf der anderen Seite gibt es die kognitive, evaluative Wahrnehmung des Schmerzes. Das ist die Frage, wie ich den Schmerz bewerte. Wie ich zum Beispiel sage, das ist einfach nur gerecht, dass ich diesen Schmerz habe, weil ich sitze ja nur rum oder was auch immer. Ne? Und da gibt es also eine kognitive, evaluative Teil und das ist im Frontalkortex. Und da sieht man auch, dass wenn in dem Bereich eine Aktivität da ist, dann ist dieser evaluative Teil des Schmerzes. Und dann gibt es den affektiv-emotionalen Teil und der ist eigentlich das Problem beim Schmerz, der kann sagen, es ist unerträglich, das ist katastrophisierend, es macht mich kaputt oder so etwas. Das ist also diese emotionale Wahrnehmung des Schmerzes und die kann von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein, auch je nachdem, wie ich ihn kognitiv bewerte. Wenn ich bei Initiationsriten zum Beispiel Schmerz erfahre, dann bewerte ich das als, jetzt bin ich endlich in die Erwachsenenwelt aufgenommen und dann ist das sogar ein gutes Gefühl von Schmerz, weil ich das anders bewerte und deswegen
also
ist es
so, was ich eben gesagt habe, ein positiver Schmerz, weil ich damit etwas Soziales erreicht habe. In dem Fall Initiationsritus, wie Sie gerade sagten. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn sich eine Person A in den Finger schneidet und eine Person B, die das auch unter Umständen völlig anders bewerten. Der eine empfindet das als schrecklich, der andere denkt sich, mein Gott, ist doch gar nicht so schlimm oder so, nicht? Also auch da gibt es, ist das diese affektive Beschreibung dann auch?
Ja, auch. Also vielleicht muss man kurz die Neurophysiologie mal versuchen kurz zu erklären, wie es zu einer Schmerzwahrnehmung kommt. Also wenn ich mich zum Beispiel schneide, dann habe ich, wie gesagt, diese freien Nervenendigungen in der Haut und die feuern dann, je nachdem, ob es heiß ist, ob ich mir das schneide oder etwas. Und dann feuert diese freie Nervenendigung. Das geht über Nervenbahnen zunächst ins Rückenmark. Im Rückenmark wird das einmal wieder verschaltet. Dann wird da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, aber dann geht die Information weiter durch das Rückenmark in das Gehirn, in verschiedene Zentren. Und an diesen Schaltstellen, also einmal an der Peripherie, in dem Bereich des Spinalkanals und auch wenn die Information in das Gehirn hineinkommt, kann die Schmerzinformation oder diese nozizeptive Information unterdrückt werden. Also man kennt, also als Beispiel vielleicht, wenn man jemand einem eine Backpfeife gibt und was macht man typischerweise? Man reibt dann an der Backe, ne? Und man denkt sich, ja, warum machen die das? Aber das macht sogar Sinn, weil durch das Reiben werden wiederum taktile Fasern stimuliert und diese Stimulation unterdrückt die Schmerzweiterleitung im Spinalkanal. Und das heißt, ein und derselbe nozizeptive Reiz, also ob ich mich jetzt auf eine Herdplatte fasse oder sonst etwas, kann auf spinaler Ebene, also im Rückenmark, aber auch zentral unterdrückt werden oder es kann verstärkt werden. Und dann sprechen wir von zentraler Sensitivierung und was man dann Schmerzerlernen ist oder man so nennt. Das heißt, die Wahrnehmung, die am Ende im Gehirn ankommt, kann unterschiedlich in der Peripherie schon mal unterdrückt werden.
Das heißt, bei dem Beispiel, das finde ich ganz interessant, mit der Backpfeife, nehmen wir mal an, zwei Personen bekommen eine Backpfeife, der eine reibt sich danach so ein bisschen und der andere nicht. Das heißt, der das reibt, hat möglicherweise damit eine leichte Linderung, weil er einen anderen Reiz auslöst.
Ja, ganz genau.
Das heißt, sowas kennt man ja auch vom Sport, wenn man mal ein Fußballspiel sieht, da kriegt jemand einen sogenannten Pferdekuss, also einen schweren Schlag aufs Bein. Der versucht das auch erstmal so ein bisschen, man berührt sich da, man streicht sich über das Bein. Das kann durchaus hilfreich sein dann.
Absolut. Es gibt auch ein Gerät, mit dem man eine Schmerzwahrnehmung erzeugen kann, obwohl die Reize selbst gar nicht so hoch sind, dass sie einen Schmerz normalerweise auslösen. Also das wäre, da muss man sich vorstellen, wie so Stangen und die eine Stange ist warm und die andere ist wieder kalt und dann wieder warm, wieder kalt. Jede einzelne dieser Stangen ist in einem Temperaturbereich, der typischerweise keinen Schmerz erzeugt. Aber durch dieses Wechselhafte bekommt man eine Wahrnehmung, als ob es Schmerz ist, weil die eine sensorische Information mit der anderen sensorischen Information interagiert und das dazu führt, dass es als Schmerz wahrgenommen werden kann. Also es ist ein komplexes Phänomen, ja.
Ich habe Ihnen eben schon gesagt, dass es möglicherweise den einen oder anderen gibt, der zum Beispiel nach einem Pferdekuss, bleiben wir mal bei dem Beispiel, sagt, ach, ich stelle mich jetzt mal nicht mehr so an, ich gehe jetzt trotzdem zur Arbeit oder ich spiele trotzdem weiter Tennis oder wie auch immer, während der andere sagt, nee, also für mich ist das sofort alles Schluss, ich kann nicht mehr, ich melde mich krank oder ich gehe halt nicht zum Tennis. Was halten Sie denn von der Einstellung, ich stelle mich mal nicht mehr so an oder andersrum gefragt, wann sollte man denn zum Arzt gehen oder ist auch das wieder eine höchst individuelle Entscheidung?
Wann sollte man zum Arzt gehen? Ich denke, wenn's ausreichend wehtut, würde ich einfach mal zum Arzt gehen. Und
und das empfindet ja wahrscheinlich jeder anders.
Ja, nicht? Genau. Und ich denke, was man auf jeden Fall auch sagen muss, es gibt auch Studien dazu, die zeigen, dass Leute, die oder Menschen, die eine besonders hohe Schmerzwahrnehmung haben, das sind keine Personen, die jetzt irgendwie verweichlicht sind oder so etwas, sondern es ist nachgewiesen, dass die eine ähnlich starke Aktivierung im Gehirn haben wie andere Personen. Es wird nur derselbe Reiz unterschiedlich durchgeleitet, sage ich mal, bis zu den Hirnarealen, wo es dann als Schmerz wahrgenommen wird.
Das heißt, aber das kann ich auch gar nicht beeinflussen.
Man kann es, naja, ich meine, beeinflussen, man kann natürlich durch diese kognitive Wahrnehmung schon und auch durch ein Verständnis, was ist überhaupt Schmerz, hat das einen Einfluss. Also es gibt eine australische Gruppe, die haben ein ganz wirklich erfolgreiches Buch rausgegeben, das heißt Explain Pain oder Schmerzen verstehen, weil die sagen, wenn ich Schmerzpatienten erst einmal erkläre, was ist eigentlich Schmerz, und wenn man sich darüber mal Gedanken gemacht hat und daran erkennt, was für physiologische Bedingungen vorliegen und auch das bewirkt schon alleine eine Schmerzreduktion bei den Menschen in vielen Fällen.
Das heißt, jedem kann man ja durchaus empfehlen, sich, der uns jetzt zuhört, mal sich kurz damit zu beschäftigen oder ihnen gut zuzuhören, wie in diesem Fall, weil das möglicherweise schon eine Linderung dann hervorrufen kann. Kommen wir zurück zu den Rückenschmerzen, Herr Wagner. Teilen Sie denn die Einschätzung, die ich anfangs gesagt habe, dass Rückenschmerzen in Deutschland so etwas wie eine Volkskrankheit sind?
Die Prävalenz, also die Wahrscheinlichkeit, dass man Rückenschmerzen bekommt, ist extrem hoch. Und wenn man sich auch die Zahlen anschaut, es ist zu erwarten, dass wir in Zukunft mehr Fälle haben werden, insbesondere auch weltweit. Unter anderem, weil wir einfach mehr Menschen werden, unter anderem, weil wir älter werden. Und die durch Präventionsmaßnahmen ist die Wahrscheinlichkeit insgesamt, dass man an Rückenschmerzen oder dass in der Bevölkerung die Prävalenz sinkt, gar nicht so groß, verglichen zu den beiden anderen Teilen. Also von daher, man kann schon davon ausgehen, dass es eine Volkskrankheit ist und die auch nicht weniger wird, sondern eher mehr wird.
War das immer schon? Also immer schon ist natürlich jetzt sehr, sehr vage formuliert, aber ich wiederhole es trotzdem. War das immer schon so, dass Rückenschmerzen in Deutschland eine Art Volkskrankheit waren und sind? Oder hat sich das erst in den letzten Jahrzehnten entwickelt und ist stärker geworden? Natürlich liegt dann auch die Frage nach, warum eigentlich?
Also, ob jetzt die Ritter damals Rückenschmerzen hat, weiß ich jetzt einfach nicht. Aber was man sehen kann, ist auch heutzutage, wenn man auf die Weltkarte guckt, da gibt es auch sehr schöne Paper, die da so eine internationalen Vergleichsstudien gemacht haben zur Prävalenz von Rückenschmerzen. Da sieht man, dass gerade in den sogenannten entwickelten Ländern, also USA, Europa, auch Russland oder auch Argentinien, Chile, in den Bereichen, da haben wir eine sehr hohe Prävalenz von Rückenschmerzen. Und in Bereichen von, große Bereiche von Afrika, Indien, Pakistan, da ist es deutlich weniger. Und könnte vielleicht auch ein Hinweis sein, dass das früher auch weniger war und eben erst in durch diese industrielle Entwicklung, die wir hier erfahren haben, die Randbedingungen so sind, dass wir mehr Rückenschmerzen erleben müssen.
Was sind diese Randbedingungen, die das also offensichtlich im Laufe der Industrialisierung, Sie haben den Begriff gerade angesprochen, oder vielleicht auch andere Bedingungen, bei uns in den von Ihnen genannten Ländern verschlechtert hat?
Boah, das weiß ich nicht, ob ich das auf einen Punkt zusammenbringen kann. Also weil Rückenschmerz ja wirklich so eine multifaktorielle Ursachen hat, ist das natürlich ein großer Bereich. Man weiß, dass Depressivität zum Beispiel einen großen Einfluss hat. Soziales Umfeld hat einen großen Einfluss. Ängste haben einen großen Einfluss. Aber eben natürlich auch Bewegung, Bewegungsmangel.
Also es gibt nicht den einen Grund, es gibt wahrscheinlich 10 Gründe, die in den unterschiedlichen Ländern auch unterschiedlich ausgeprägt sind, mutmaßlich.
Ja, also auch allein die Bewegung. Man weiß, dass man früher ist eine Person am Tag wirklich mehrere 10.000 Schritte gelaufen. Heute muss man schon dafür kämpfen, dass man die 10.000 schafft. Also das sind natürlich Randbedingungen, die haben sich schon verändert.
Kommen wir tatsächlich mal auf die häufigsten Ursachen, die würden mich mal interessieren, für Rückenschmerzen zu sprechen. Ich habe zumindest gelesen, dass in 90% aller Fälle Muskelverspannungen die Hauptursache für Rückenschmerzen sind. Teilen Sie diese Einschätzung? Ist das belegt? Und was gibt es sonst noch für wichtige Faktoren, die Rückenschmerzen verursachen?
Muskelverspannungen sind eindeutig ein wichtiger Teil und ein wichtiger Ursache von Rückenschmerzen. Aber vielleicht sollte man sich einmal kurz vorstellen, wie diese Wirbelsäule und dieser Rücken eigentlich aussieht. Also das ist nämlich auch wiederum ein hochkomplexes muskuloskeletales System. Wir haben die Wirbelkörper, wir haben die Bandscheiben. Die Wirbelkörper haben diese Dornfortsätze, die man also hinten am Rücken so fühlen kann. Aber dann gibt's auch noch die Querfortsätze, die alle wiederum gelenkige Verbindungen sind zwischen den Wirbeln. Wir haben Bandstrukturen, wir haben Faszien und wir haben Muskeln. Und zwar die Muskeln sind einmal ganz große Muskeln, die über den kompletten Rücken hinwegziehen. Aber es gibt auch die vielen kleinen Muskeln, sogenannte autochthone Muskeln, die ziehen von den Querfortsätzen zu den Dornfortsätzen und so weiter. Ein Geflecht von Muskeln. Und an allen diesen physiologischen Stellen können natürlich Schmerzen auftreten. Also wenn die Facettgelenke, also wenn diese Querfortsätze aneinander reiben und die Knorpelstrukturen sich entzünden, dann kann das ein Herd von Rückenschmerz sein. Wenn natürlich der typische Bandscheibenfortfall, wenn da der in den Spinalkanal hineindrückt und es reibt dort durch Bewegung und es ist eine entzündliche Reaktion, dann bekommen wir da auch Schmerzen und auch diese typischen ausstrahlenden Schmerzen. Oder wenn die Faszien entzündet sind oder wenn Muskulatur verletzt wird oder Muskelkater hat, wird auch manchmal dann als Rückenschmerz bezeichnet. Ist natürlich ein Schmerz im Rücken, aber eigentlich ist Muskelkater. Das heißt, es gibt verschiedenste Herde, wo Rückenschmerzen entstehen können.
Ich habe auch gelesen, beispielsweise, ich habe schon gesagt, Muskelverspannungen zählen dazu, dass die Einschätzung teilen Sie, aber auch Muskelverlust oder eine Überbelastung oder auch eine Fehlhaltung. Da denke ich an viele Menschen, die in Büros arbeiten, die sich vielleicht auch einen falschen Stuhl haben und 8 Stunden lang etwas quer und krumm auf ihrem Stuhl sitzen. Sind das auch Faktoren, die in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, zu dieser erhöhten Prävalenz geführt haben?
Also Muskelverlust tut ja erstmal nicht weh. Muskelzuwachs nimmt auch erstmal nicht weh, sondern und der Muskel an sich tut auch nicht weh, sondern wenn ich aber einen Verlust an Muskelkraft habe, dann führt das dazu, dass ich vielleicht nicht mehr ausreichend lang in der Lage bin, meine Wirbelsäule zu stabilisieren. Das heißt,
und das wäre schon wichtig.
Und das wäre absolut wichtig, weil wenn ich gehe zum Beispiel oder ich hebe etwas hoch oder mache eine dauerhafte Bewegung und meine Muskulatur ermüdet, weil sie sich abgebaut hat, dann kann diese komplexe Wirbelsäule nicht mehr stabilisiert werden und dann kann es dazu führen, dass jetzt Knochen aneinander reiben, dass die Bandscheibe rausgedrückt wird, dass also sozusagen die Stabilität, die Haltung nicht mehr stark genug ist. Und dann kann es tatsächlich dann zu solchen Entzündungen, meistens sind es Entzündungen, die dann auch wirklich zu Schmerzen führen können.
Was sagen Sie zu der These Fehlhaltung, falsches Sitzen und so weiter?
Ja, total.
Ist das also zu bewerten?
Ja, also da sprechen wir eigentlich von dem Bereich der Sensomotorik, also wie funktioniert eigentlich unsere Koordination, dass wir gehen können und unsere Wirbelsäule nicht zusammenknickt oder wir nicht umkippen oder so etwas. Das ist natürlich der Bereich der motorischen Kontrolle und der Sensomotorik. Da in dem Wort Sensomotorik steckt natürlich einmal die Sensorik drin und die Motorik drin. Das heißt, das Zusammenspiel von meiner Körperwahrnehmung mit der dann adäquaten muskulären Reaktion. Das muss immer und dauerhaft funktionieren. Und wenn Sie sich diese Wirbelsäule einmal vorstellen, dann sind das viele, viele kleine Klötzchen, die aufeinander getragen werden müssen. Und das Ding ist hochgradig instabil. Das heißt, wenn ich da nichts mache, fallen die Klötzchen einfach ineinander. Also es gibt, wenn ich alle Muskulatur abbaue, kann ich maximal 9 Kilogramm auf diese Wirbelsäule setzen, dann knickt die zusammen. Das heißt, damit das nicht passiert, und zwar ein Leben lang, muss ich eine motorische, sensomotorische Kontrolle dieser ganzen Muskulatur haben. Und Fehlhaltungen sind dann Zeichen einer nicht adäquaten motorischen Kontrolle. Ich hatte einmal bei einem Vortrag eine Ärztin von einer Turnerin in der ehemaligen DDR gesehen, und die hat diese junge Mädchen gezeigt, und die war muskulär komplett symmetrisch ausgebildet. So wurde das genannt. Und dann das nächste Bild sah man diese Person in einer Schiefhaltung stehen, und diese Ärztin hat gesagt, das ist die Haltung, wo diese Turnerin der Meinung ist, sie würde gerade stehen. Ja, also das heißt, die Eigenwahrnehmung, wann ich gerade bin oder ob ich eine adäquate sensomotorische Kontrolle habe, das hat natürlich einen Einfluss darauf, wie ich mich bewege und ob ich vielleicht auch Asymmetrien habe, Fehlhaltungen habe, die dann über die Zeit auch zu Schmerzen führen können.
Würden Sie denn empfehlen, dass jeder vielleicht auch mal zwischendurch zum Orthopäden geht oder zu einem anderen Arzt und genau das mal überprüfen lässt, egal ob ich 35 Jahre alt bin, 57 oder 62, also zwischendurch mal so eine Art Check zu machen, wie bewege ich mich eigentlich, wie stehe ich eigentlich, mache ich das richtig, ist sowas empfehlenswert?
Also das wollte ich auch vorhin schon mal auf die eine Frage noch mal drauf antworten. Also wenn man sich zu viel mit diesem Thema Schmerzen oder mache ich alles richtig beschäftigt, dann kann das auch nach hinten losgehen und man erzeugt damit eine Sensitivierung, eine Fokussierung auf diese Frage Schmerz, was dann auch nicht gut ist. Also wenn ich da jetzt keine Schmerzen habe, da würde ich jetzt nicht präventiv einfach mal zu einem Arzt gehen und gucken, ob ich noch gerade stehe, sondern aber darauf achten, dass ich mich im Alltag bewege und Dinge tue, wo ich eben auch alle möglichen Bewegungen mal durchführe. Also ich bin jetzt 56, ich weiß gerade nicht mehr, wann ich das letzte Mal eine Rolle vorwärts gemacht habe. Nicht gut. Oder einfach, oder ganz normale infantile Bewegungen, ne? Also mal balancieren, mal schaukeln gehen oder so etwas, also einfach diese Reize zu setzen, das würde ich da wichtiger finden, als präventiv zu einem Arzt oder Physiotherapeuten zu gehen.
Was sagt denn der Bewegungswissenschaftler Heiko Wagner dazu, dass auch zu wenig Bewegung, zu wenig Sport, zu viel Sitzerei diese erhöhte Prävalenz in den letzten Jahren, Jahrzehnten ausgelöst hat?
Ja, absolut. Also ich denke, es geht ja auch in die Richtung, was ich gerade schon gesagt habe. Also die Stabilität, die sensomotorische Kontrolle ist für einen gesunden Bewegungsapparat, wenn man das so sagen darf, natürlich von zentraler Bedeutung. Wir haben da verschiedene auch Studien gemacht. Also man weiß zum Beispiel, dass Menschen mit chronischem Rückenschmerz verzögerte Reflexe zeigen, also in dem Bereich verzögerte Haltungsreflexe. Und wir haben auch Computermodellrechnungen durchgeführt, wo man zeigen kann, dass eben diese verzögerten Reflexe zu einer erhöhten Instabilität der Wirbelsäule führen. Und das natürlich wiederum zu einer höheren Prävalenz von Rückenschmerzen. Interessanterweise gibt es auch, also haben wir auch Studien durchgeführt, dass man versuchen soll, eine Bewegung einer anderen Person einzuschätzen. Also das waren so Punktwolkenfilme. Man sieht also, kann sich vorstellen, der Mensch, jedes Gelenk hat einen Leuchtpunkt und man sieht nur diese Punkte. Und das, dann sieht man auf einem Video so ein Punktwolkenmännchen laufen und das kann man wirklich sehr gut einschätzen, das ist jetzt Gehen, das ist jetzt Rennen und das ist auch eine Frau, das ist ein Mann, also man kann das sehr gut einschätzen. Und da haben wir Filmaufnahmen, wo Menschen 10 Kilogramm anheben oder 5 Kilogramm oder 20 Kilogramm. Man sollte einschätzen, wie Kilogramm hebt diese Person, obwohl man es gar nicht sehen kann. Und da kam raus, dass Menschen, die keine chronischen Rückenschmerzen haben, die können diese Wahrnehmung sehr gut. Es gibt einen linearen Zusammenhang, kann man sehr gut. Menschen mit chronischen Rückenschmerzen, chronischen unspezifischen Rückenschmerzen, die haben das Ergebnis im Prinzip gewürfelt, das war eine Gerade. Und das ist Teil dieser Fremdwahrnehmung, der Eigenwahrnehmung und dem Muskelverlust, sodass man auch gar nicht mehr muskulär adäquat reagieren kann. Dieses komplette System sollte eben möglichst lange in Bewegung gehalten werden.
Möglichst lange Muskelverlust, bei den Stichworten denke ich daran, dass man zumindest meint, dass das vor allem im steigenden Alter ein Problem ist, Rückenschmerzen, weil es da eben auch der Muskelverlust einsetzt natürlich, weil es vielleicht auch im Laufe der Jahrzehnte zu einer Überbelastung kam, dass Fehlhaltungen sich mehr oder weniger etabliert haben, dass ich schon 30 Berufsjahre vielleicht hinter mir habe und lange gesessen habe, worauf ich hinaus will. Es sind Rückenschmerzen vor allem ein Problem Mittelalter und älterer Menschen oder merkt man das mittlerweile auch verstärkt bei jüngeren Menschen, bei Kindern? Da denke ich vor allem an möglicherweise Bewegungsmangel. Also wie verteilt sich das auch in den Altersschemata?
Also es gibt einen ganz klaren und zwar ziemlich linearen Zusammenhang zwischen erhöhtem Alter und erhöhter Wahrscheinlichkeit, dass man Rückenschmerz bekommt. Also in der Gesamtbevölkerung betrachtet ist das ein absolut linearer Trend. Überraschend linear, muss ich sagen.
Gute Nachricht. Das heißt, je älter ich werde, umso wahrscheinlicher wird es, dass ich davon mal betroffen bin.
Ja, aber eine gute Nachricht ist, ab 80, 85 nimmt das wieder ab.
Okay, so alt muss man dann natürlich erstmal werden.
Gut. Genau.
Aber dann kann es besser werden.
Dann kann es besser werden, ja genau. Also das ist wirklich ein regelrechter Knick, den man da sieht. Wahrscheinlich, wenn man so alt geworden ist, dann hat man vielleicht keine Rückenschmerzen gehabt, also verschiedene Ursachen. Aber es ist tatsächlich ein sehr linearer Trend. Das heißt, für Kinder und Jugendliche ist das nicht das Thema Nummer eins. Durch Bewegungsmangel, würde ich sagen, kann die individuelle Wahrscheinlichkeit, dass ich früh einen Rückenschmerz bekomme, natürlich erhöht sein. Und das sieht man schon auch durch den Bewegungsmangel.
Das heißt, es kann auch Jugendliche oder Kinder erreichen, aber das ist jetzt eher unwahrscheinlich und eher punktuell mal der Fall, wenn ich das mal anders versuche zu formulieren.
Ja, wenn ich sage, es gibt einen linearen Anstieg, das bedeutet, dass bei sehr jungem Alter wir eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit haben, dass man Rückenschmerz bekommt. Im Allgemeinen, in der Statistik, im Einzelfall heißt das aber auch, es gibt junge Leute, die Rückenschmerzen haben. Und es ist ja nicht nur, sondern es ist ein linearer Anstieg. Und ob das jetzt bei mir persönlich auftritt oder nicht, da kann ich natürlich etwas für tun, was wir gerade schon besprochen haben.
Sie haben das schon in ein, zwei Bemerkungen angedeutet oder auch schon geschildert, Herr Wagner, dass es auch möglicherweise oder sicher einen Zusammenhang zwischen der menschlichen Psyche und Rückenschmerzen gibt. Viele kennen das ja, wenn man sich so mal unterhält, die einen sagen, oh, wenn ich Stress habe am Arbeitsplatz oder privat, kriege ich immer Kopfschmerzen. Die zweiten sagen, oh, wenn ich Stress oder Probleme am Arbeitsplatz habe, kriege ich Magenschmerzen. Aber offensichtlich gibt es auch Menschen, denen das direkt in den Rücken schlägt, oder?
Absolut. Und man spricht da, dass Rückenschmerz ein sogenanntes biopsychosoziales Phänomen ist. Also da ist alles drin. Bio sind halt diese spezifischen Ursachen, die wir gerade schon besprochen hatten. Und dann gibt es noch das Psychosoziale. Das heißt, das soziale Umfeld hat einen Einfluss. Ob meine Wahrscheinlichkeit erhöht ist, einen Rückenschmerz zu bekommen und die Psyche auch. Und da geht zum Beispiel Stress auf jeden Fall als ein wichtiger Faktor ein, ist auch als sogenannte Yellow Flag genannt, als dass eine erhöhte Wahrscheinlichkeit da sein kann, dass man Rückenschmerzen erhält. Aber auch Depressivität, ein sehr wichtiger Grund, oder auch Angst vor Bewegung, Bewegungsangst, also so diese Aussage, wenn ich mich jetzt nach dem Kuli runter Beuge, den mir gerade runtergefallen ist, dann werde ich wieder einen Rückenschmerz bekommen. Das ist ja einfach nur eine Angst vor Schmerzen. Ich habe gar keine Rückenschmerzen und ist ja gar nicht gesagt, dass wenn ich mich jetzt beuge, ich tatsächlich Rückenschmerzen bekomme, aber ich habe die Angst davor, wieder einen Rückenschmerz zu bekommen.
Kann sich all sowas auch verselbstständigen, dass da so ein Kreislauf in Gang kommt? Ich habe Angst, dann bücke ich mich nicht. Weil ich Angst habe, habe ich natürlich auch wieder ein psychisches Problem. Weil ich ein psychisches Problem habe, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich Rückenschmerzen bekomme. Das klingt nach so einem, ja, häufig zitierten Teufelskreis. Gibt es sowas?
Ja, absolut. Also ich würde es auf jeden Fall so sehen. Es gibt eine sehr interessante Studie auch aus Australien wiederum. Die haben Menschen Elektroschocks in den Rücken gegeben, um ihnen einen Schmerz zu verursachen. Und
ich hoffe, die waren alle freiwillig dabei.
Ja, natürlich waren die freiwillig dabei. Aber das sind auch natürlich Schmerzen, die aushaltbar sind. Aber schon so, dass es ein, ich habe den Vortrag von Paul Rogers mal gesehen, der so, haha, so ein Schmerz halt, wo man denkt, so, oh Mist, jetzt tut es doch ein bisschen weh. Und diese Elektroschocks, die wurden in zufälliger Reihenfolge gegeben. Und man hat zeigen können, dass also, wenn die während eines Elektroschocks auch noch eine Störung der Haltung bekommen haben, also so einen kleinen Stoß, dann, um Reflexe auszulösen, konnte man messen, wie stark ist diese Haltungsantwort der Muskeln, die reflektorische Antwort. Und unter Schmerzen sind diese reflektorischen Antworten verzögert, hatte ich schon gesagt. Aber bei diesem schlauen Experiment, muss man sagen, wurden die Elektroschocks gegeben. Und dann wurde diese Störung appliziert in der Phase zwischen den Elektroschocks. Das heißt, die Person hatte keinen Schmerz, ist auch kein chronischer Schmerzpatient gewesen oder ähnliches, hatte aber Angst, dass jetzt gleich wieder so ein Schmerzereignis kommt. Und selbst bei diesen Personen hat man dann schon diese verzögerten Haltungsreflexe gesehen. Das heißt, es gibt tatsächlich einen auch physiologischen Zusammenhang zwischen Angst vor Schmerzen und meiner motorischen Kontrolle. Und wenn ich das dauerhaft habe, habe ich eine dauerhaft veränderte motorische Kontrolle, verringerte Stabilität meiner Haltung, was dann wiederum tatsächlich zur Entzündung führen kann und ähnlich. Also im Prinzip in einen solchen Teufelskreis führen kann, wie Sie gesagt haben.
Und haben Sie da einen Tipp für mich oder für uns, der sowas vielleicht schon mal erlebt hat oder sich denkt, naja, ich will dem am besten vorbeugen? Kann man da irgendetwas gegen tun? Kann man da psychisch irgendwie an sich arbeiten oder ist das einfach Pech?
Naja, Pech. Also erstmal würde ich sagen, man ist nicht unbedingt schuld. Das ist das Umgedrehte. Das, finde ich, sollte man sich davon entlasten. Und natürlich kann man versuchen, immer in Bewegung zu bleiben. Das ist, glaube ich, das, was auch alle Sportwissenschaftler an dieser Stelle dann sagen würden. Bewegung erhalten ist auf jeden Fall das Richtige. Auch wenn ich einen leichten Schmerz habe, jetzt nicht dem ersten Reflex nachgehen und sagen, ich lege mich jetzt ins Bett und mache 2 Tage gar nichts mehr, sondern würde ich versuchen, aktiv zu bleiben, so wie es halt geht. Und natürlich auch nicht übertreiben. Und das ist natürlich, glaube ich, jedem klar. Aber versuchen wir nicht aktiv zu bleiben. Also das ist schon auch ein Punkt, den man wirklich jedem empfehlen sollte.
Sie haben schon viele Studien aufgeführt, zitiert. Ich habe auch eine gefunden, in der es heißt, kurz zusammengefasst, dass Schmerzen besonders häufig im unteren Rücken auftreten, bei fast der Hälfte der Befragten. Wie erklären Sie sich das? Sie haben ja eindrücklich geschildert, wie unsere Wirbelsäule aufgebaut ist, was da alles drauf lastet im wahrsten Sinne des Wortes. Hat das damit zu tun, dass die meiste Last einfach unten liegt oder gibt es andere Gründe dafür, warum vor allem im unteren Rücken so oft Schmerzen auftreten?
Ja, ich denke schon, das ist hauptsächlich diese rein mechanische Belastung. Also wenn man sich vorstellt, in der Halswirbelsäule, da liegt nur der Kopf oben drauf. Ja, der wiegt, was weiß ich, 4-5 Kilogramm und belastet damit die Wirbelsegmente und die ganzen Strukturen. Im unteren lumbalen Bereich, da wirkt die Masse des kompletten Oberkörpers. Und wenn ich mich jetzt nach vorne beuge, dann entstehen halt sogenannte Drehmomente, also nicht nur eine Kraft, die Erdanziehungskraft, die meinen Oberkörper nach unten ziehen möchte, sondern es entsteht zu diesem Drehzentrum, also im, was weiß ich, Lumbalsegment oder so etwas, also ganz unten im tiefen Rücken, haben wir sehr große Hebelarme und durch diese Hebelarme entstehen wiederum sehr große innere Muskelkräfte, was dann eine extrem hohe Kraft erzeugt. Also man muss das ist vielleicht ein bisschen erklärungswert. Ich habe zwar eine äußere Kraft, die auf meinen Körper wirkt, aber diese äußeren Kräfte erzeugen in den einzelnen Gelenken, im Kniegelenk oder eben auch in dem Spinalsegmenten Drehmomente. Das ist also Kraft mal der Hebelarm, wie auf einer Wippe. Je weiter man außen sitzt, je größer ist das Drehmoment in der Wippe in der Mitte. Also, und diese Drehmomente, die müssen kompensiert werden. Das heißt, es müssen Gegendrehmomente erzeugt werden durch die Muskeln. Und weil die Muskeln so viel kleinere Hebelarme haben als die äußeren wirkenden Kräfte, hat man oftmals ein 5- bis teilweise 10-mal höhere Muskelkraft im Inneren des Körpers als die außen auf den Körper wirkenden Kräfte. Sodass die Belastung in den einzelnen Gelenken, das ist auch im Knie oder eben auch in der Wirbelsäule, sind 5-mal mehr durch Muskelkräfte erzeugt, als durch das, was man außen eigentlich anhebt. Wenn ich als Beispiel, wenn ich jetzt 10 Kilogramm in die Hand nehme und ich schaue mir an, welche Kraft wirkt im Ellenbogengelenk, dann wirken zwar außen 10 Kilogramm, aber die Muskeln müssen mit ungefähr 50 bis 100 Kilogramm gegenarbeiten, um die 10 Kilogramm zu halten. Das heißt, und die Summe von beidem, das macht dann die Belastung in dem Gelenk aus. Und die ist eben ein Vielfaches höher als die äußeren Kräfte. Und wenn ich jetzt, um wieder zurückzukommen auf Ihre Frage, im lumbalen Bereich, also im tiefen Rücken, bei irgendwelchen Beugebewegungen haben wir schnell einen großen Hebelarm, der wiederum von diesen Muskeln nochmal überkompensiert werden muss. Und dadurch entstehen diese hohen Kräfte in der Wirbelsäule.
Wir haben schon jetzt häufig über Kräfte, über Muskeln gesprochen, was so alles passiert in unserem Körper. Wenn ich das mal grob zusammenfasse, dann würde ich sagen, es ist schon gut, wenn man auch in fortgeschrittenem Alter was für seinen Körper tut, auch in Sachen Kräftigung. Es ist ja häufig auch so, dass man mittlerweile nicht mehr nur junge Menschen in Fitnessstudios trifft, sondern auch ältere Menschen. Und die tun gut daran, würden Sie sagen?
Ja, absolut. Also solange es geht, in Bewegung bleiben. Und
aber auch muskelkräftigen, also ruhig Muskelaufbau oder zumindest Muskel erhalten, ist das auch eine gute Idee?
Absolut. Also ich hatte die freudige Möglichkeit, Professor Klaus Völker, lange Jahre der Sportmediziner hier an der Uni Münster, und der hat in seinen ersten Forschungsjahren überhaupt erstmal Studien dazu gemacht, um nachzuweisen, dass erwachsene und ältere Menschen noch trainierbar sind. Das war ganz früher, vor 50 Jahren oder so etwas, gar nicht in dem Gedanken. Also wenn man da 60 Jahre alt war, dann war die Idee, man kann gar nicht mehr trainieren. Das musste erstmal aufgezeigt werden, das stimmt einfach nicht. Wir können auch im hohen Alter noch trainieren und unsere Muskelkraft aufrechterhalten. Ich habe auch einen schönen Vortrag mal gehört von einer Studie von Menschen, die im hohen Alter noch zu den Weltmeisterschaften, Leichtathletik-Weltmeisterschaften gehen, die mit 80 Jahren oder Ü80 und Ü70 und so weiter, diese einzelnen Bereiche. Und mit denen wurden Kräftigungstests durchgeführt. Und was gezeigt wurde, ist, dass die isometrische Maximalkraft, also einfach nur die Möglichkeit, ein Gewicht zu halten, diese Maximalkraft, die konnte nahezu erhalten bleiben. Die war bei diesen bis ins hohe Alter trainierten Menschen immer noch gleich hoch. Was aber linear abgefallen ist, selbst bei diesen betagten Menschen, ist die Leistungsabgabe des Muskels. Also wie viel kann der Muskel arbeiten pro Zeit? Und das ist etwas, was wirklich linear auch bei diesen Personen abgenommen hat. Aber die isometrische Maximalkraft, die können wir weiterhin trainieren und oben halten.
Und sollten es auch tun, wenn ich Sie richtig verstanden habe?
Wenn es Ihnen möglich ist, natürlich in dem Leben passieren viele Dinge, dass man dann manche Muskeln gar nicht mehr trainieren kann, wenn man im Rollstuhl sitzt. Aber solange ich eine Möglichkeit habe und es auch physiologisch kann, sollte man auf jeden Fall versuchen, sich in Bewegung zu halten und vielleicht auch mal eine Rolle vorwärts auszuprobieren.
Also dehnen, kräftigen, die Muskelkraft erhalten, viel Bewegung, das sind auf jeden Fall Dinge, von denen Sie sagen, das tut immer gut?
Ich würde sagen, solange Sie das schmerzfrei und es nicht übertreiben, tut das immer gut. Wie gesagt, diese sensomotorische Kontrolle zu erhalten.
Was kann man denn präventiv vielleicht auch tun? Ich habe gar keine Rückenschmerzen, ich hatte auch noch nie welche. Jetzt werde ich aber natürlich mit jedem Tag ein bisschen älter und frage mich, naja, ich will sie auch gar nicht erst kriegen. Ich höre so viel Schlechtes darüber. Kann ich auch präventiv etwas tun? Also ist das dann auch schlicht und einfach mit Bewegung getan? Ab und zu mal ins Fitnessstudio, Radfahren?
Suchen Sie sich Dinge aus, die Ihnen Spaß machen, immer in Bewegung zu halten. Also es gibt Studien oder immer mehr Ergebnisse, die zeigen, dass wenn ich meine Muskulatur trainiere, ist es nicht einfach nur, dass die Muskelkraft erhöht wird, sondern das Organ Muskel, das ist ja ein sehr, sehr großes Organ in unserem menschlichen Körper, das erzeugt unter Verwendung sogenannte Myokine. Das heißt, aus den Muskeln werden Hormone und Botenstoffe ausgesendet, die dazu führen, zum Beispiel auch Dopamin angeregt wird, dazu führen, dass ich mich etwas positiver finde. Sie wirken gegen Depressivität, diese ausgeschütteten. Sie versuchen oder geben mir den Wunsch, mich wieder zu bewegen, wenn ich das getan habe. Andererseits ist auch nachgewiesen, dass das Bauchfett im Körper eben auch ähnliche Hormone aussendet, die dazu führen, dass ich eher in eine Depressivität mich bewegen kann, dass ich weniger Motivation habe, mich zu bewegen. Das heißt, sie können dadurch, wenn man im Alter oder auch im Älterwerden oder wie auch im Laufe des Lebens dauerhaft in Bewegung bleibt, die Muskelmasse erhält, hat das eben nicht nur einen Effekt auf diese reine Muskelkraft, aber Stabilität, sondern es hat, und das wird immer mehr nachgewiesen, insgesamt einen Einfluss darauf, ob ich Freude an Bewege habe, ob ich Freude am Leben habe, das hat einen starken Zusammenhang. Das heißt, man kann sich wirklich nur empfehlen, in Bewegung zu bleiben. Vielleicht ein Beispiel, ein Freund von mir, der in meiner Basketballmannschaft gespielt hat, hatte Rückenschmerzen und hat dann vor vielen Jahren mich gefragt, Mensch, was kann ich denn tun? Irgendwann, mach irgendwas, was dir Spaß macht. Und der ist dann in einen Merengue-Kurs gegangen, so einen Tanz. Und da bewegt man natürlich ganz viel in der Hüfte und es ist Lebensfreude. Er hat da auch eine Freundin kennengelernt und die Rückenschmerzen waren weg. Das ist natürlich ein Einzelfall. Aber ich meine, das ist so ein Zeichen, dass man versuchen sollte, wirklich nicht nur aus reiner Muskelkraft die aufzubauen, sondern es hat wirklich einen insgesamten Einfluss auf das Wohlbefinden und auf wie positiv man ins Leben geht.
Und an der Stelle kann man ja auch mal praktisch kurz Werbung machen für den Hochschulsport der Uni Münster. Ich glaube, dort gibt es mittlerweile 130 oder 150 verschiedene Sportarten. Mit anderen Worten, eigentlich sollte jeder was für sich finden, nicht? Also man muss ja nicht gleich Wasserball spielen oder Rugby oder so ähnlich. Es gibt so viele interessante Sportarten, die einen zu Bewegung animieren dann auch.
Also der Hochschulsport, das kann ich einfach nur empfehlen. Schauen Sie sich mal diese Liste an. Das ist, also wer in dem Angebot nichts findet, was einem Spaß macht, das ist schon mal eine eigene Fragestellung. Das sind so viele Sportarten, auch moderne Sportarten und alte Kampfsportarten, Yoga und Entspannung, aber auf der anderen Seite auch Spielsportarten und Ausdauer und Sprint und Kraft und alles. Es gibt einfach alles dabei. Das sollte man sich wirklich mal anschauen.
Was sagen Sie denjenigen, die, wenn sie akute Rückenschmerzen haben, sagen, ach nee, mit Bewegung habe ich es nicht so, ich packe mir da ein Wärmepflaster drauf und gut ist?
Ehrlich gesagt, nicht wirklich zu empfehlen. Also Wärme ist auf jeden Fall gut, weil Wärme bewirkt einen höheren lokalen Metabolismus und dann wird die Entzündungsreaktion schneller abgebaut und das hat einen Vorteil. Aber es ist wichtiger, also wenn man das tut, bitte immer in Verbindung mit einer Bewegung. Also nicht sich ins Bett legen und Fangopackungen drauflegen, sondern das
und,
kann man
und
mal
hoffen,
machen.
Dass es besser wird, sondern nein, man soll schon aktiv was tun.
Raus aus dem Bett und vielleicht, wenn man gehen kann, ein bisschen spazieren gehen und dass man wieder in Bewegung kommt oder in Bewegung bleibt.
Ich habe im Netz, Herr Wagner, auch zahlreiche sogenannte Mythen über Rückenschmerzen bzw. Rückengesundheit gefunden. Alle werden wir jetzt nicht klären können. Es gibt da offensichtlich sehr, sehr viele. Aber vielleicht können wir etwas Licht ins Dunkel bringen. Ich habe hier 5, 6 Thesen mal mitgebracht, wo ich Sie um eine möglichst kurze Einschätzung bitten würde. Erste These: Durch häufige Belastung nutzt sich der Rücken ab. Stimmt das?
Allgemein nein. Wenn man auf den Hochleistungssport schaut, schon ja. Also man sieht, dass Sport, Hochleistungssport und sehr viele hohe und heftige Reize dann natürlich auch bei Sportlern dann zu Rückenschmerzen führt. Dirk Nowitzki ist vielleicht ein Beispiel, den man nennen kann. Das heißt, in solchen Extremen natürlich nicht, aber im Allgemeinen.
Ja. Zweite These: Mit Röntgen lässt sich immer die Ursache von Rückenschmerzen finden.
Oh nein. Also als ich damals in Jena war und wir eine große Studie gemacht haben zum Thema Rückenschmerz, dann hatten wir sogar also im Labor die These, dass wenn man mit Rückenschmerzen zum Arzt geht und ein Röntgenbild bekommt, dass das schon fast eine Körperverletzung ist, weil wir haben auch in dieser Studie haben MRT-Aufnahmen gemacht und viele, viele Menschen, die gar keinen Rückenschmerz haben, überhaupt kein Problem haben leichte, eine Protrusion, also eine leichte Vorwölbung der Bandscheibe und ähnliches, haben aber auch keine Schmerzen. Andersrum, Leute, die Schmerzen haben, haben auch häufiger mal so eine Protrusion. Im Endeffekt ist das nicht die erste Wahl, würde ich jetzt mal vorsichtig formulieren.
Dritte These, bei Rückenschmerzen sind Massagen sinnvoll.
Ja, auch in Verbindung mit Bewegung. Also natürlich, wenn ich Verspannungen habe, da wirken schon Massagen sehr gut. Das ist wirklich, kann man empfehlen, die sogenannten Triggerpunkte auflösen oder auch diese Faszienrollen, die man häufig sieht. Das sind schon Dinge, die wirken, wenn es um Verspannungen geht. Aber es ist nicht das alleinige Mittel, sondern wie gesagt, Bewegung.
Genau, deswegen hat sich die vierte These im Prinzip schon erledigt. Bei Rückenschmerzen ist Schonung angesagt. Ich vermute eher weniger, sondern eher Bewegung, oder? Wenn ich also akute Rückenschmerzen habe.
Also versuchen, in Bewegung zu bleiben. Natürlich, wenn es richtig heftige Rückenschmerzen sind, dann sollte man zum Arzt gehen und erstmal fragen, ob ich mich jetzt wirklich bewegen sollte. Also jetzt nicht auf Teufel komm raus über den Schmerz hinwegzugehen. Aber wenn das aushaltbar ist, in Bewegung bleiben, ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt.
Wenn ich zu Rückenschmerzen neige, nächste These, sollte man nicht nur die Rückenmuskulatur, sondern auch die Bauchmuskulatur stärken.
Absolut. Also das ist eigentlich immer so. Man sagt ungefähr ein Drittel, zwei Drittel. Man ist geneigt dazu, die Beugemuskulatur besonders zu trainieren. Also die Armbeuger, die Hüftbeuger und die Brustmuskulatur und vergisst dann die rückseitige Muskulatur, also der Rücken oder eben die Kniebeuger. Also die rückseitige Muskulatur wird meistens ungern trainiert. Deswegen sagt man, im Bereich der Physiotherapie sollte man versuchen, zwei Drittel die Streckmuskulatur und ein Drittel die Beugemuskulatur zu trainieren, damit man in ein symmetrisch ausgewogenes Muskelsystem hat. Weil wenn ich nur eine Seite auftrainiert habe und die andere ist zurückgebildet, dann habe ich natürlich auch keine stabile Situation, keine stabile Haltung einnehmen.
Letzte These, wer regelmäßig Sport treibt, bekommt keine Rückenschmerzen.
Das kann man so leider nicht sagen. Es ist eine Wahrscheinlichkeitsaussage.
Wahrscheinlich kommt es auch auf die Sportart an, oder?
Auf jeden Fall. Also da gibt es unterschiedliche Studien, die zeigen, welche Sportarten dort vielleicht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, auch muskuloskeletale Erkrankungen hervorzurufen. Aber ich würde sagen, moderater Sport, nicht übertreiben, wie ich es vorhin gesagt hatte, also Hochleistungssport ist auszunehmen. Da geht es nicht um Gesundheit, da geht es um Hochleistung. Aber wenn man die allgemeine Bevölkerung, kann man schon empfehlen, versuchen. Also zu viel Sport kann man da eigentlich fast gar nicht machen. Und wenn, dann merken sie schon frühzeitig selbst.
Zum Schluss würde mich interessieren, Herr Wagner, Sie sind Bewegungswissenschaftler hier am Institut für Sportwissenschaft der Universität Münster. Sie haben sich Ihr Berufsleben lang mit diesem Thema beschäftigt. Was sind denn aktuelle Forschungstrends? Vieles weiß man wahrscheinlich schon, natürlich, aber dennoch lebt Forschung ja auch davon, dass es immer neue Ansätze gibt. Womit beschäftigten Sie sich, womit beschäftigt man sich in diesem Fach derzeit besonders intensiv?
Also ich finde, dass das sind zwei Bereiche. Der eine Bereich, das sind die sogenannten Myokine und Zytokine, also das bessere Verstehen, dass der Muskel nicht nur ein reiner Krafterzeuger ist, sondern ein Organ, was auch insgesamt einen Einfluss hat auf den Menschen. Da sind dann Zusammenhänge zu ADHS und verschiedenste Krankheitsbilder, die man so hat. Und man versteht darüber immer mehr und immer besser die Ursachen von solchen Erkrankungen. Das andere ist, dass viele Informationen, sage ich mal, die sind uns verschlossen. Also wenn ich als Beispiel wissen möchte, welche Kraft in meinem Knie wirkt, wenn ich, Heiko, eine Kniebeuge mache, dann bleibt mir das erstmal einer Messung verschlossen, weil ich müsste, um die Kraft zu messen, müsste ich durch meine Haut, ich müsste in mein Kniegelenk einen Kraftaufnehmer einbringen, um diese Kraft zu messen. Das würde ich jetzt erstmal nicht zulassen. Aber die moderne Technik, also wirklich die Rechentechnik und die Möglichkeiten, dass wir Muskel-Skelett-Modelle erzeugen kann, können. Also wir haben auch bei uns im Arbeitsbereich eins entwickelt. Das ist der Myonado, haben wir ihn genannt, und die Myonada, die weibliche Version davon. Und das ist ein Modell eines Menschen mit 682 einzelnen Muskelzügen, mit allen Gelenken. Das ist dreidimensional. Und wir können jetzt durch die wirklich schnellen Computer Berechnungen durchführen und kriegen dadurch jetzt ein sehr viel komplexeres Bild von dem Menschen in Bewegung.
Bei das heißt, diese beiden Modelle, die quälen Sie richtig, um zu gucken, wo was wirkt?
Wir messen die Bewegung. Also ich würde dann in dem Fall mich bei der Kniebeuge messen. Also da haben wir sogenannte kinematische Systeme, also das sind Kameras, es können aber auch andere Systeme sein. Und dann messe ich meine Bewegung und wir geben die bewegende Messung oder diese Messung in unser Computermodell und rechnen dann aus, welcher Muskel wann wie aktiv gewesen sein musste, um diese Kniebewegung durchzuführen, können dann ausrechnen, welche Kräfte wirken im Körper und in den Gelenken und auch in den Muskeln und können dann wirklich den Blick in den Körper generieren. Und das sind moderne Techniken, die gab es vor 20 Jahren von der Theorie schon, aber die Rechentechnik war einfach nicht so weit, das wirklich in dieser Komplexität rechnen zu können.
Etwas schlichte und saloppe Nachfrage, was bringt das?
Das bringt Folgendes. Also wenn ich sage, dass wir zum Beispiel einen Knieschmerz oder nehmen wir den Rückenschmerz, das ist ja das Thema heute, dass wir wissen wollen, welche Kraft wirkt eigentlich bei welcher Bewegungsausführung bei einem Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin beim Anheben einer Kiste zum Beispiel. Welche Kraft wirkt da jetzt zwischen den Gelenken? Wir können es nicht messen. Es gibt nur ganz wenige Situationen. Da gibt es instrumentierte Implantate, wo man dann auch die Kräfte messen kann. Aber das ist eine besondere Situation. Im Normalfall können wir das nicht. Und mit diesen Computermodellen können wir ausrechnen, welche Kräfte wirken dort. Und wenn ich an diese physiologische Ursache von Schmerz denke, wie stark reibt der eine Wirbel an dem anderen? Das ist die Ursache für Schmerz. Und das ist die wirklich im Körper wirkende Kraft. Und die können wir jetzt ausrechnen. Bislang können wir uns nur von außen den Menschen angucken während der Kniebeuge und können sagen, okay, der macht die so ein bisschen schief. Aber schief ist erstmal nicht schmerzhaft, sondern welche Kräfte im Körper wirken, die sind am Ende teilweise Ursache für diese Reizung, die dann einen Schmerz macht.
Also Sie verstehen das ganze Konstrukt Körper auf diese Art und Weise besser und können was mit diesen Informationen anfangen? Dann können Sie auch den Menschen sagen, wie sie sich besser bewegen sollen? Oder wie kommt dann diese Information praktisch zu Patienten oder auch zu den Menschen, die sich dann hoffentlich besser bewegen? Oder?
Ja, also ich bin selbst, habe ich am rechten Knie meine Malessen, sage ich mal, und habe mich letztens mal selbst gemessen in irgendeinem Zusammenhang und dachte heute so, ach, heute laufe ich aber super. Und danach kam in der Analyse raus, dass ich in dem einen Hüftgelenk doppelt so hohe Kräfte erzeuge als in dem anderen. Einfach immer noch durch eine leicht fehlerhafte Bewegungsausführung. Und wie gesagt, die Muskelkräfte machen 5 bis 10 Mal so viel Kraft aus in dem Gelenk wie die äußeren Kräfte. Und das kann man ganz schlecht einschätzen. Und das bewirkt im Endeffekt, wenn ich eine fehlerhafte Bewegung mache, so ein bisschen Humpel, sage ich mal, oder so etwas, dass das dazu führt, dass ich so extrem hohe Kräfte erzeuge. Und da kann ich natürlich ran.
Genau, da können Sie jetzt gegensteuern und sich vielleicht anders bewegen, anders verhalten und damit Ihrem Knie vielleicht was Gutes tun?
Ja, zum Beispiel. Also wir hatten einmal ein paar Mitglieder des deutschen Snowboard-Teams, des olympischen Teams, und eine Sportlerin war gerade in Back to Sports wieder. Das heißt, sie hatte eine Kreuzbandverletzung und hat wieder auftrainiert und war eigentlich schon so ganz guter Dinge. Und wir haben mit ihr so ein paar Bewegungen ausgeführt, also nicht eine Kniebeuge, sondern so ein Dropjump, also einen Tiefsprung aus einer niedrigen Höhe. Und sie hat es eigentlich augenscheinlich ganz gut ausgeführt. Und dann aber der Blick in den Körper zeigte noch eine absolute Asymmetrie. Und das hat ihr wirklich die Augen geöffnet und gesagt, okay, ich muss da noch ran. Ich bin weit weg von wieder meiner alten Situation. Und das Gleiche geht natürlich, das muss jetzt langsam Einzug nehmen in den Bereich der Physiotherapie oder der Orthopädie, weil diese Methoden sind neu. Und die Ärzte und Physiotherapeuten sind natürlich trainiert auf das, was bisher als Diagnostik möglich ist. Also ich habe irgendwie eine Verkürzung rechts und oder etwas, also die äußere Betrachtung des Menschen. Und jetzt bekommen wir mehr und mehr die Möglichkeit, in den Körper hineinzublicken und müssen auch diese Informationen erstmal lernen zu nutzen für eine mögliche Therapie.
All das, was Sie uns jetzt geschildert haben, vor allem den letzten Teil, Herr Wagner, ist das mittlerweile auch Teil der Curricula? Mit anderen Worten, bekommen die Studierenden, dass sie heutzutage die Sportwissenschaft studieren, auch schon beigebracht? Ist das jetzt fester Bestandteil des Lernens?
Ja, also bei uns am Institut gibt es ja einmal ganz viel Lehramt, was wir ausbilden. Und wir haben aber auch einen großen Bereich oder einen großer werdenden Bereich des Bachelor und Master of Science. Das sind Studierende, die englischsprachig, aber eben sehr wissenschaftlich, methodisch eine große Ausbildung bekommen. Und die können das von uns entwickelte Computermodell nutzen. Also können es nicht nutzen, sondern es wird auch tatsächlich, insbesondere im Master, sind das zwei große Veranstaltungen, Inverse und Forward Dynamics heißen die. Und da lernen die mit solchen Modellen umzugehen. Sie lernen auch einfache Modelle zu programmieren, um dieses Verständnis zu bekommen, wie man eigentlich in den Körper hineinblickt. Und das wird auf jeden Fall mehr. Es gibt ein OpenSim, das ist eine offene Plattform, mit der man Muskel-Skelett-Modelle ausprobieren kann. Kann man sich einfach runterladen und damit arbeiten. Und wir haben, wie gesagt, auch ein eigenes, das Mionado, haben daraus eine Ausgründung erzeugt und versuchen da auch in der Industrie ein bisschen unterwegs zu sein.
Ja, Rückenschmerzen sind ein sehr komplexes Phänomen. Das haben wir, glaube ich, heute eindrücklich gehört. Viele von Ihnen mögen es möglicherweise auch schon mal eindrücklich selber gespürt haben. Viele von uns leiden unter Rückenschmerzen, mal punktuell. Bei vielen wird es allerdings auch leider dann sogar chronisch. Das war heute jedenfalls ein sehr interessanter Einblick in unseren Körper, was dort alles passiert, welche Kräfte dort wirken. Und das Plädoyer von Heiko Wagner ist ganz eindeutig: viel Bewegung, Muskeln stärken und das auch durchaus bis ins hohe Alter. Und vielleicht der letzte ganz praktische Tipp: machen Sie einfach mal eine Rolle vorwärts. Vielen Dank für dieses Gespräch heute, Heiko Wagner.
Ich danke Ihnen.
Umdenken, der Podcast der Universität Münster.